Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Markéta Maurová zu den aktuellen Nachrichten. Das tschechische Parlament wird erst nach den Wahlen über den Kauf neuer Düsenjäger vom Typ Jas 39 Gripen entscheiden. Das Abgeordnetenhaus hat heute den Vorschlag abgelehnt, dass für den Kauf Erträge aus der Privatisierung verwendet werden sollen. Ende Mai hatte sich auch der Senat dagegen ausgesprochen. Die Entscheidung über die Finanzierung der Milliardeninvestition wird damit um einige Monate verschoben. Auch wenn die neue Regierung diese Form der Finanzierung unterstützen würde, müssen beide Parlamentskammern den gesamten Genehmigungsprozess wiederholen. Bei einem gruseligen Unglück bei Karwina in Nordmähren ist am Donnerstag ein polnischer Bergmann ums Leben gekommen. Das meldete die Nachrichtenagentur CTK. Bei dem Einbruch eines Stollens sind außerdem drei Bergmänner schwer und 10 leicht verletzt worden. Einige von ihnen stammen ebenfalls aus Polen. Zum Zeitpunkt des Unglücks hätten sich etwa 27 Arbeiter im Stollen befunden, sagte ein Behördensprecher. Abgeordnete des Europäischen Parlaments erwarten nach den tschechischen Parlamentswahlen keine bedeutenden Veränderungen in den Beziehungen der Tschechischen Republik zur Europäischen Union. Sie sprechen von Kontinuität und lehnen es ab, sich in die Wahlkampagne einzumischen. Ich will mich zu innenpolitischen Angelegenheiten nicht äußern und hoffe nur, dass nicht diejenigen unterstützt werden, die die Kampagne mit radikalen Argumenten geführt haben, sagte heute der Chef des Außenpolitischen Ausschusses des Europäischen Parlaments, Elmar Brok, für die Nachrichtenagentur CTK. Der tschechische Präsident Václav Havel hat es gegenwärtig abgelehnt, Lubomír Volaník zum Präsidenten und František Družík zum Vizepräsidenten des obersten Kontrollamtes in Tschechien zu ernennen. In einem Brief an den Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses schreibt Havel, er halte die Vorschläge für verfrüht und er sei der Meinung, dass sich erst das neu gewählte Abgeordnetenhaus damit befassen sollte. Der Chef der Abgeordnetenkammer, Václav Klaus, stimmte dieser Meinung nicht zu. Das Abgeordnetenhaus habe über diese Sache völlig legitim entschieden und er müsse erst erwägen, wie auf den Brief zu antworten sein werde, sagte Klaus. Der Besitz von mehreren Milliarden Kronen, mit dem tschechische Kreisbehörden bisher wirtschaften, wird ab Anfang kommenden Jahres auf die Gemeinden und Landkreise übertragen. Das Abgeordnetenhaus billigte des Weiteren einen Beschluss, dass Bürger und Sportvereine, die im Staatsbesitz erhalten, mit dem sie wirtschaften, und zwar trotz der Ablehnung dieser Vorlage durch den Senat. Die Bedienung des ersten Reaktorblocks im südböhmischen Atomkraftwerk Temelin hat heute Morgen den Turbogenerator erneut abgestellt, und zwar wegen eines Defekts in dessen Stromteil. Wie Kraftwerksprecher Mirane Besage informierte, werde man in der kommenden Woche eine Dichtung austauschen. Die atomare Sicherheit wurde davon absolut nicht berührt, sagte dazu die Vorsitzende der staatlichen Atomsicherheitsbehörde Dana Drabova. Abschließend der Wetterbericht. Am Freitag soll es bewölkt oder nur leicht bewölkt sein. Mit örtlichen Regenschauern muss gerechnet werden. Die Tageshöchstwerte erreichen 20 bis 25 Grad Celsius. Soweit die Nachrichten. Durch das weitere Programm führt sie Jitka Mládková.
Tagesecho.
Etwa 3000 Auslandstschechen, die an der Wahl zum Abgeordnetenhaus teilnehmen wollen, können schon heute den Urnengang absolvieren. Eines der Themen im diesjährigen Wahlkampf waren auch die sogenannten Beneš-Dekrete. Bei uns im Tagesecho das letzte Thema der Miniserie Wahlen 2002. Außerdem ist auch von jungen Österreichern die Rede, die in Tschechien den sogenannten Gedenkdienst leisten. Nur noch wenige Stunden verbleiben bis zum Beginn der Wahlen zum tschechischen Abgeordnetenhaus. Der Wahlbeginn am Freitag um 14 Uhr trifft jedoch hauptsächlich nur für die inländischen Wähler und die tschechischen Wahlberechtigten in den europäischen Ländern zu. In Nord- und Lateinamerika hingegen können die Auslandstschechen bereits am Donnerstag ab 19 Uhr an die Wahlurne treten. Näheres dazu von Lothar Martin.
Je nachdem, wann und wo Sie uns hören, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie nachvollziehen, ob die Wahlen zum Unterhaus des tschechischen Parlaments kurz vor der Türe stehen oder bereits im Gange sind. Die Wahllokale in den südamerikanischen Millionenstädten Brasilia, Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires und Montevideo öffnen bzw. öffneten ihre Pforten, nämlich bereits am 13. Juni um 19 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Nur wenig später schließen bzw. schlossen sich dem auch die Wahllokale in den amerikanischen Metropolen Washington, New York und Los Angeles an. Insgesamt sind es 17 Wahllokale in Nord- und Lateinamerika, in denen man bereits am Donnerstag und am Freitag zwischen 14 Uhr und 21 Uhr Ortszeit seine Stimme abgeben kann. Grund für diese Regelung ist die rückwirkende Zeitverschiebung zu den Staaten der westlichen Hemisphäre. Die auf allen Kontinenten der Erde lebenden Bürger mit tschechischer Staatsbürgerschaft haben bei diesen Wahlen zum ersten Mal die Möglichkeit, von einem Wahlrecht in ihrer angestammten Heimat Gebrauch zu machen. Die Voraussetzung dafür wurde durch ein neues Wahlgesetz geschaffen, das nach vielen strittigen Debatten erst relativ kurzfristig vor den Wahlen verabschiedet worden ist. Doch für die Auslandstschechen brachte es nicht den gewünschten Durchbruch, da es viele Wünsche offen ließ. Dementsprechend ist ihre Wahlbegeisterung auch schon wieder in den Keller gerutscht. Zu den Wahlen in den 108 tschechischen Auslandsvertretungen hat sich dann auch nur die spärliche Anzahl von 2.960 Menschen eingeschrieben. In der Bundesrepublik Deutschland wollen nur ganze 99 Tschechen von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen. Die Gründe für die plötzlich wieder geschwundene Wahleuphorie im Nachbarland nennt die Leiterin der tschechischen Konsularabteilung in Berlin, Irena Nimeřická.
Einigen von ihnen war die Anreise, abgesehen von den in Berlin lebenden Tschechen, doch zu weit. Möglicherweise sind auch einige etwas enttäuscht darüber, dass, wie es das Wahlgesetz vorschreibt, nur unter den Kandidaten des zuvor ausgelosten Wahlkreises gewählt werden kann. Uns wurde zum Beispiel der südmährische Kreis zugelost. Das bedeutet, dass einige von der Wahl abgehalten wurden, weil sie niemanden von den Kandidaten des südmährischen Kreises kennen. Und dass man deswegen extra persönlich nach Berlin anreisen sollte, war für einige auch enttäuschend. Viele hätten sich eine Briefwahl gewünscht.
Aufgrund dieser Einschränkungen bleiben die Auslandstschechen den Wahllokalen weitestgehend fern und werden deshalb wohl kaum das mögliche Zünglein an der Waage bei den Wahlen spielen.
Wahlen 2002.
Um die tschechisch-deutschen Beziehungen nach den provozierenden Äußerungen des tschechischen Premiers Miloš Zeman über die Sudetendeutschen nicht zum Wahlkampfthema werden zu lassen, sagte Bundeskanzler Gerhard Schröder seinen für März geplanten Prag-Besuch ab. Gerieten die tschechisch-deutschen Beziehungen hierzulande dennoch zum Wahlkampfthema? Und wie geht die entbrannte Diskussion, die sogenannten Benesch-Dekrete nach den Wahlen, zum Abgeordnetenhaus möglicherweise weiter? Fragen, denen Silja Schultheiß im folgenden Beitrag nachgegangen ist.
Dass die bereits seit mehreren Jahren von den Sudetendeutschen betriebene Kampagne zur Aufhebung der Benesch-Dekrete in den tschechischen Wahlkampf hineingeraten ist, betrachtet Eva Hanova, Mitautorin des soeben in Tschechien erschienenen Buches Sudetendeutsches Erinnern und Vergessen, als eine ungünstige Koinzidenz. Denn, so erinnert sie,
die österreichische Außenministerin hat ja vor eineinhalb Jahren erklärt, bis zum Jahresende 2001 werden die Benesch-Dekrete aufgehoben werden. So dass wir eigentlich schon seit mehr als einem Jahr gewartet haben, was nun geschehen wird. Und unglücklicherweise ist dann diese Kampagne praktisch mit in den tschechischen Wahlkampf hineingekommen. Ich glaube, dass die tschechischen Parteien eigentlich selber gar recht passiv in diese Sache waren und eigentlich auch sehr abwehrend.
Auch die im April verabschiedete gemeinsame Resolution aller Parlamentsparteien, in der diese sich übereinstimmend gegen die Aufhebung der Benesch-Dekrete ausgesprochen haben, zeugt nach Meinung von Hanover davon, dass das Thema nicht von einer oder mehreren Parteien im Wahlkampf für sich ausgeschlachtet wurde. Die Resolution selbst betrachtet Hanover als eindeutige Stellungnahme, die zugleich auch das Ende der Kampagne für die Aufhebung der Dekrete bedeutet. Denn, so fügt sie hinzu,
vergessen Sie nicht, Deutschland und Österreich sind in dieser Sache ja sehr isoliert. Es hat sich ja kein europäischer Staat, keine Regierung ausgesprochen zu deren Unterstützung, weit davon, dass die Europäische Union die deutsche Forderung und die österreichische Forderung unterstützt hätte. Das heißt, ich glaube, dass dieses Thema bald vom Tisch sein wird.
Die Journalistin Ludmila Rakušanová, die unter anderem seit vielen Jahren für Radio Free Europe, Radio Liberty in Prag arbeitet, sieht hinter dem Schlagwort Benesch-Dekrete mehr als die Diskussion um die unmittelbare Nachkriegsgeschichte und glaubt, dass sie für die Tschechen in der Debatte um den EU-Beitritt eine wichtige Rolle spielt.
es geht um das Verhältnis zu Deutschland, zu dem großen Nachbarn. Die Tschechen, und das haben schon die Soziologen gleich Anfang der 90er Jahre herausgefunden und immer wieder davor gewarnt, EU-Beitritt gleichzusetzen oder EU gleichzusetzen mit Deutschland. Und gerade das wurde durch diese Diskussion, die hier in Tschechien entstanden ist, praktisch getan, dass also die Politiker quasi so EU-Beitritt von dem Verhältnis zu Deutschland abhängig gemacht haben. Und diese Assoziation ist für die Tschechen schwierig. Das ist ein großer Nachbar. Viel Unerledigtes aus der Vergangenheit ist noch vorhanden. Und natürlich kann das auch positiv sehen, dass die Debatte jetzt endlich in Gang kommt und dass vielleicht das auch mal bereinigt wird.
Dass die Parlamentsparteien die Forderung nach der Aufhebung der Beneš-Dekrete mit der genannten Resolution quasi vom Tisch gewischt haben, hält Rakušanova für inakzeptabel.
Wir haben hier eine pluralistische Gesellschaft und es geht nicht, dass wenn die Parteien sich einigen und so demonstrativ quasi dieses Thema tabuisieren, dass die Gesellschaft das mitmacht. Wir haben gesehen überall in der Presse, dass sich da eine Welle der Entrüstung sozusagen über diese einstimmige Entschließung zeigte und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen.
Nun darf man gespannt sein, wie sich die Diskussion um die sogenannten Beneš-Dekrete nach den Wahlen am kommenden Wochenende weiterentwickelt.
Seit 10 Jahren haben junge Österreicherinnen und Österreicher, unter ihnen vor allem zivildienstpflichtige Männer, die Möglichkeit, den sogenannten Gedenkdienst an Holocaust-Forschungs- oder Gedenkstätten in verschiedenen Ländern zu leisten. Anlässlich des 10. Jubiläums des Gedenkdienstes fand am Dienstag in der österreichischen Botschaft in Prag ein Treffen mit einigen derzeit in Tschechien arbeitenden Gedenkdienern statt, die entweder in der Gedenkstätte Theresien-Theresienstadt, bei der Theresienstädte-Initiative in Prag oder bei der Prager jüdischen Gemeinde arbeiten. Martina Schneiberger bat einen der österreichischen Gedenkdiener ans Mikrofon.
Also ich heiße Thomas Schulzwohl, arbeite jetzt als Gedenkdiener 8 Monate im Institut der Theresienstädte-Initiative in Prag. Habe zuvor Geschichte studiert in Wien, 4 Semester, und arbeite im Institut an einem Buchprojekt, das also ich gebe als quasi semiprofessioneller Lektor und ja, Herausgeber das Jahrbuch des Instituts, das die Studien und Dokumente, Theresienstädte Studien und Dokumente heraus. Es erscheint alljährlich auf Tschechisch und auf Deutsch. Ja, das ist ein Standbein des Instituts und mit dem bin ich eigentlich hauptsächlich beschäftigt. Nebenbei erledige ich auch noch Korrespondenz auf Englisch und auf Deutsch für das Institut, für die Sekretärin, E-Mail-Kontakt. Ja, also das ist meine Tätigkeit.
Zu dem feierlichen Treffen in der österreichischen Botschaft Prag wurde auch der Begründer des Gedenkdienstes, Dr. Andreas Meislinger, eingeladen. Über die Beweggründe für diese Initiative sagte er gegenüber Radio Prag:
Ja, ich habe den Gedenkdienst gegründet und die Idee kam mir, weil ich schon als Student draufgekommen bin, dass Österreich einerseits Opfer des Nationalsozialismus war, aber dass es auch viele Österreicher gegeben hat, die Täter waren und die andere Seite unserer Geschichte wenig wahrgenommen wurde. Und ich wollte mich aktiv mit diesem Teil der Geschichte auseinandersetzen und habe eine Möglichkeit gesehen, in einem Museum in Auschwitz zu arbeiten, über eine deutsche Organisation. Und dann wollte ich das Gleiche in Österreich verwirklichen. Also es hatte zu tun mit dem Unbehagen an unserer falschen Darstellung der Geschichte oder unvollständigen Darstellung der Geschichte.
Und Sie wollten sozusagen den jungen Menschen auch die Möglichkeit bieten, sich mit der Geschichte näher bekannt zu machen?
Also ich wollte den jungen Menschen diese Möglichkeit bieten, was sich ja bestätigt hat, jetzt nach 10 Jahren, das freut mich natürlich sehr. Ich wollte aber auch der Republik Österreich eine Möglichkeit geben, das einzugestehen. Also dass hier in der Botschaft in Prag so eine Veranstaltung stattfindet, war vor 10, 15, 20 Jahren kaum denkbar, weil man sich eben nur einseitig dargestellt hat. Also es hat mit dem Land zu tun und es hat mit jungen Leuten zu tun. Natürlich, das möchte ich schon sagen, wäre es gut, wenn es ähnliche Initiativen auch in anderen Ländern gäbe. Weil eines ist klar, kaum jemand, ja, kaum ein Volk ist nur Opfer. Die meisten Völker sind in verschiedenen Phasen ihrer Geschichte einmal Täter und einmal Opfer. Fast alle Völker, nicht alle, aber fast alle Völker.
Soweit Dr. Andreas Meislinger. Mehr über dieses Thema bringen wir in einer Woche im Rahmen der Sendereihe Begegnungen. Christina Colloredo-Mansfeld darf sich nun glückliche Herrin des Renaissance-Schlosses im ostböhmischen Opoczno nennen. Am Mittwoch endete vor dem Kreisgericht in Rychnow-Reichenau ein 7 Jahre währender Rechtsstreit zu ihren Gunsten. Vorerst zumindest. Olaf Barth berichtet.
Justizminister Pavel Dostal bezeichnete die Entscheidung über die Rückgabe des nach dem Zweiten Weltkrieg durch den tschechoslowakischen Staat in Besitz genommenen Schlosses an die Familie Colloredo-Mansfeld als eine Durchbrechung der Beneš-Dekrete und kündigte eine Berufung an. Der zuständige Richter Ondřej Rott erläuterte sein Urteil wie folgt.
Tam byla posuzovaná otázka, zda došlo k odnětí toho majetku.
Es galt zu beurteilen, ob es zu einer Beschlagnahme des Eigentums als Folge einer Rassenverfolgung gekommen war. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Herrn Dr. Mansfeld, also dem Vater der Klägerin, die Staatsbürgerschaft nicht entzogen wurde.
Die Gegenseite in dem Rechtsstreit ist das Pardubitzer Institut für Denkmalschutz. Deren Anwalt Miloš Hošek bezweifelt die Richtigkeit des Urteils. Denn der ursprüngliche Eigentümer, Josef Colloredo-Mansfeld, habe seine Staatsbürgerschaft verloren und daher keine Restitutionsansprüche.
Wir
sind der Überzeugung, dass er gemäß Dekret 33 von Präsident Beneš um seine tschechoslowakische Staatsbürgerschaft gekommen ist, weil er zur Zeit des Protektorats Böhmen und Mähren um eine Reichsstaatsbürgerschaft ersucht hatte. Und das hat Herr Colloredo-Mansfeld 1945 in seinem Lebenslauf auch zugegeben.
Genau dies bestreitet aber seine Tochter Christina Colloredo-Mansfeld und scheint das Gericht überzeugt zu haben. Unterdessen ließ die neue Eigentümerin durch ihre Treuhänderin Ružena Valaškova bereits ihre weiteren Pläne verkünden.
Falls das Schloss und die Sammlungen an Frau Christina zurückgegeben werden, dann bleibt das Schloss für die Öffentlichkeit weiterhin zugänglich. Man erwägt sogar eine Verlängerung der Öffnungszeiten, sodass man das Schloss auch im Juni besichtigen kann. Außerdem möchte sie das kulturelle Angebot erweitern. So sollen zum Beispiel verschiedene Konzerte gegeben werden.
Doch bis es soweit ist, wird Frau Christina wohl noch einige Verhandlungen über sich ergehen lassen müssen.
Zum Abschluss unseres Tagesechos möchte ich Sie, liebe Freunde, auf die Eröffnung zweier Musikfestivals aufmerksam machen, die Sie im Tschechisch-Deutschen, genauer im Sächsisch- bzw. Bayerisch-Tschechischen Grenzgebiet erleben können. An diesem Donnerstag wird das 10. Sächsisch-Böhmische Festival mit dem Konzert des hervorragenden Orchesters der norwegischen Königsstadt Trondheim eröffnet. Der Austragungsort ist die nordböhmische Stadt Teplice-Teplitz. Dass dieses Festival ausgerechnet von einem norwegischen Klangkörper und auch dazu mit der Musik zu Edvard Griegs Oper Per Gint beginnt, ist kein Zufall. Norwegen gilt nämlich als Gastland des diesjährigen sächsisch-böhmischen Jubiläumsfestivals. In den vergangenen Jahren waren es bereits zum Beispiel Österreich, Frankreich, Großbritannien, die USA, ja sogar auch Europa, um die Einbindung dieser Region nach Europa zu unterstreichen. Ob man im Zusammenhang mit Norwegen als Gastland auch einen Bezug zu Sachsen und Böhmen gefunden hat, fragten wir den künstlerischen Direktor Ulrich Backofen.
Edvard Grieg hat in Leipzig studiert, an dem Konservatorium in Leipzig. Er hat dann auch in Prag und in Karlsbad, Karlo Vivari, konzertiert. Und eine andere Reihe von norwegischen Komponisten waren in Leipzig und in anderen sächsischen Städten.
Es sei noch hinzugefügt, dass auf dem Programm dieses Festivals insgesamt 70 Konzerte in den schönsten Burgen, Schlössern und Kirchen der südsächsisch-nordböhmischen Region stehen, aus Sachsen nach Bayern. Hier beginnen am Freitag die 50. Europäischen Wochen Passau, diesmal unter dem Motto Thank you America. Das Thema des Festivals ist also die amerikanische Kultur, jedoch in Bezug zu Europa. Doch das Eröffnungs- wie auch das Abschlusskonzert findet unter Beteiligung tschechischer Künstler statt. Warum das so ist, sagte uns der Intendant des Passau Festivals Dr. Pankras von Freiberg folgendes.
Weil wir möchten hier betonen, die enge Verbindung, die wir eingegangen sind, gerade hier eben zum südböhmischen Raum. Unsere tiefe Freundschaft, die wir empfinden, möchten wir hier nochmal betonen. Und auch die hohe Qualität der tschechischen Künstler.
Das Eröffnungskonzert findet im Passauer St. Stephansdom statt. Auf dem Programm steht die konzertante Aufführung des Theaterstücks Mess von Leonard Bernstein. Mit dabei sind die Tschechische Staatsphilharmonie Brno und der Tschechische Philharmonische Chor Brno. So, das war's im heutigen Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Bei uns geht es gleich weiter.
Begegnungen.
Wissen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, was Guten Morgen oder Guten Appetit auf Tschechisch heißt? Wenn nicht, dann sollten Sie vielleicht mal Ihre jüngsten Kinder fragen, vorausgesetzt, Sie bringen sie oder ihn in den richtigen Kindergarten. Dass eine zweisprachige Erziehung von Kindern den Kleinen einen kulturellen Vorsprung gegenüber anderen bietet, ist kaum bestritten. Was seit mehreren Jahrzehnten an der deutsch-französischen Grenze funktioniert, kommt jetzt auch nach in die deutsch-tschechische Grenzregion. Über ein bislang einmaliges sächsisch-tschechisches Kindergartenprojekt berichtet Danilo Höpfner.
Víš, kde bydlím?
Das ist die kleine Charlotte. Charlotte Modra ist 5 Jahre jung und ist Tschechin. Und hier noch einmal, Charlotte.
Weißt du, wo ich wohne? Ich wohne am Blauen Meer. Dort ist das heiß. Von dort komme ich her. Und ein großes Schiff mit braunen Matrosen bringen zu dir und nun bin ich hier.
Das Gedicht von der kleinen Zitrone hat Charlotte im Kindergarten gelernt, allerdings nicht in irgendeinem Kindergarten, sondern in einem Kindergarten in Sachsen. Genau gesagt, im ersten und bisher einzigen deutsch-tschechischen Kindergarten, der sich im 3500 Einwohner zählenden erzgebirgischen Grenzort Oberwiesenthal befindet. Regenbogen heißt die kleine Kindertagesstätte der Johanniter, in der die Kleinsten aus Sachsen und Böhmen zusammen spielen, lernen und sich kennenlernen.
Also wir sind nicht so, Deutsch bleibt Deutsch und Tschechisch bleibt Tschechisch, wir mixen jetzt.
Silvia Weisbach, die Leiterin der deutsch-tschechischen Kindertagesstätte.
Es ist Wahnsinn, wie schnell die Kinder lernen und vor allen Dingen, wie unsere deutschen Kinder mit ihr auch umgehen. Es interessiert die nicht, welche Sprache die haben. Die haben keine Grenze im Kopf, das passt doch so.
Die Idee von einem binationalen Kindergarten kam ihr und ihren Kollegen schon vor 3 Jahren, als der Kindergarten im nur 1 Kilometer entfernten tschechischen Grenzort Božidar, Deutsch Gottes gab, wegen niedriger Kinderzahlen schließen musste. Die Freude über die neuen Kinder jedoch hielt sich anfangs in Grenzen.
Wir, spricht hier Erzieher, wir hatten Angst. Wir hatten gedacht, oh Gott, was soll das werden, wir verstehen die Kinder nicht. Aber die Kinder haben uns eines Besseren belehrt. Die Kinder sehen das ganz locker. Die haben uns zwar vielleicht nicht komplett verstanden, aber ein nettes Gesichtsausdruck oder einfach mal ein Kind streicheln, mal drücken, mal lieb haben, einfach die Gestik und Mimik einsetzen, das bringt's auch. Und die Kinder haben innerhalb von 1 Jahr perfekt Deutsch gelernt.
In absehbarer Zeit soll es auch tschechische Erzieherinnen geben, die den deutschen Kindern die tschechische Sprache beibringen. Seit 1 Jahr besuchen Silvia Weisbach und ihre Kolleginnen einen Tschechischkurs, um erste Grundkenntnisse der tschechischen Sprache vermitteln zu können. Zu ihnen gehört auch Christine Wittmann.
Ja, wir singen zum Beispiel das Morgenlied, begrüßen uns mit dem Lied, dann wünsche ich den Kindern guten Appetit, aber nicht auf Deutsch, sondern auf Tschechisch. Und die Kinder antworten dann auch auf Tschechisch. Danke.
Die deutschen Kinder werden vertraut gemacht mit ganz einfachen Umgangsformen. Zum Beispiel lernen die Dobri den, Dobri rano, also guten Tag, guten Morgen, nasledano, auf Wiedersehen. Dass die Kinder einfach auf spielerischer Art vertraut gemacht werden mit der Sprache.
Vor allem die Eltern der Kinder dies und jenseits der Grenze stehen hinter dem deutsch-tschechischen Projekt. Mit Wohlwollen betrachtet auch der Freistaat das Projekt, Deutsche mit ihren Nachbarn schon im Kindergarten zusammenzuschweißen und so Vorurteilen regelrecht vorzubeugen und übernimmt einen Teil der Kosten sowohl für die Deutschen als auch für die tschechischen Eltern. Auch die Europäische Union greift dem Kindergarten nun finanziell unter die Arme. 1,1 Millionen Euro wird die baulich heruntergekommene Kindertagesstätte im Rahmen der Interreg-Förderung für einen Neubau erhalten. Und ganz nebenbei, aber dennoch spürbar, hat sich das deutsch-tschechische Kinderprojekt zu einer Initiative für die Erwachsenen, sprich den Erzieherinnen und den Eltern der Kinder, entwickelt. Über Generationen lebendige Vorurteile sind nun auch im persönlichen Bereich ins Wanken geraten. Noch einmal Silvia Weisbach.
Also ich habe im Prinzip keine Beklemmung mehr, jetzt nach Tschechien zu fahren. Ich weiß, dass da auch Leute wohnen, die genauso denken wie ich und die im Prinzip genauso mit den gleichen Dicken des Alltags zu kämpfen haben, wie wir auch. Also ich sehe es doch ein bisschen anders und habe die Menschen auch mehr schätzen gelernt. Wo ich dann manchmal sagen muss, als Deutscher war man schon am Anfang ein bisschen arrogant. Und das hat sich in unserem ganzen Haus auch bemerkbar gemacht, weil er mein ganzes Personal umgedacht hat. Ich bin ja nicht der Einzige, der die so gedacht hat. Und seit wir die tschechischen Kinder haben und auch der Kontakt zwischen den Eltern da ist, muss ich sagen, das ist wie, als ob sie eigentlich nicht aus einem anderen Land kommen. Das ist wie, als ob die einfach bei uns mit dazugehören. Und so ist es auch.
Kritische Stimmen zum deutsch-tschechischen Kindergarten in Oberwiesenthal gab es nun erstmals in der tschechischen Lokalpresse in Nordböhmen. In einem Kommentar kritisiert ein Journalist, dass die tschechischen Kinder in einem deutschen Kindergarten ihre Herkunft vergessen würden und die tschechische Identität und Sprache zugunsten des Deutschen verloren gehen kann. Doch diese Stimmen sind bisher recht selten. Nach Redaktionsschluss erreichte uns übrigens noch die Nachricht, dass es künftig auch an der bayerisch-tschechischen Grenzregion, und zwar in Franken, einen tschechisch-deutschen Kindergarten geben wird. So, und das waren die Begegnungen für heute von und mit Danilo Höpfner. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung angelangt. Fürs Zuhören bedankt sich und auf eine neue Begegnung mit Ihnen, liebe Freunde, freut sich Jitka Matková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.